Herzlich willkommen zu Das gute Leben in den Fädeln, Podcast der Agora Köln. Ich bin Charlotte Grieser und heute geht es bei uns um Klimaschutz in der Nachbarschaft. Also wie geht das ganz konkret hier in der Stadt? Was können wir einzeln und zusammen eigentlich tun? Dazu habe ich mir zwei super kompetente Gäste eingeladen. Und zwar einmal Julia Elixmann von der BürgerInneninitiative Mehr Grün in Kalk. Das sind KalkerInnen, die, sagt der Name schon, mehr Grünflächen und Natur nach Kalk holen wollen. Und Christian Althoff von der BürgerInneninitiative Klimawende Köln, die haben 2020/21 30.000 Unterschriften gesammelt und wollten damit erreichen, dass die Rheinenergie bis 2030 nur noch Strom aus Erneuerbaren liefern darf. So, oder nur noch Energie aus Erneuerbaren liefern darf. Es ist ja nicht nur Strom. So, dann gab es ein Mediationsverfahren und da wurde dann beschlossen, dass bis 2035 Strom und Fernwärme komplett erneuerbar werden. Das vielleicht mal kurz zu euch. Wir gehen da gleich noch näher drauf ein. Julia, du wohnst da in Kalk.
Ja.
Und du hast im Vorhinein gesagt, seit du Kinder hast, hat sich dein Blick verändert auf das Fädel. Ja, aber ich nehme mal an, dass das nicht die einzige Motivation war für mehr Grün.
Sicher nicht die einzige, aber schon echt eine wichtige. Weil solange ich keine Kinder hatte, war ich beruflich mit der Ausbildung einfach viel unterwegs und tagsüber gar nicht so viel einfach im Stadtteil tatsächlich. Abends waren wir mal was essen oder so, aber das war gar nicht so viel. Und mit den Kindern ist es schon, hat sich das Leben auf einmal viel mehr auf den Stadtteil begrenzt. Und auf einmal ist man in den Straßen unterwegs, man muss vielleicht auch mal mit dem Kinderwagen von hier nach da. Man guckt auf einmal auf die Welt so aus der Sicht in der Höhe von so einem Autoauspuff. Und da wird einem auf einmal schlagartig klar, Mensch, wo können wir hier hin? Im Sommer ist es brütend heiß. Wo kann ich den Kinderwagen abstellen, dass das Kind vielleicht mal ein bisschen Laub sieht? Ist wirklich nicht so einfach in Kalk. Und dann kam noch Corona hinzu. Es gibt einfach kaum Aufenthaltsflächen da. Und das merkt man eben wirklich vor allem, wenn man mal Kinder hat oder wenn man auch sonst nicht mehr so mobil ist, gebrechlich, mit Einschränkungen. Und das ist in Kalk eben doch auch ganz viel.
Und es gibt ja nicht nur mehr Grün in Kalk, die BürgerInneninitiative, sondern ihr arbeitet ja auch noch mit anderen zusammen, die ähnliche Ziele verfolgen, ne?
Auf jeden Fall, genau. Also es gibt ja auch noch ganz viel anderes gesellschaftliches Engagement in und um Kalk zum Glück. Es gibt zum Beispiel die BürgerInneninitiative Kalkberg, die kümmert sich um den Kalkberg, dass da Grün entsteht. In Buchforst gibt es Buchforst Mobil. Wir sind aber auch in Kontakt mit der Politik. Also wir schreiben Bürgereingaben, wir machen offene Briefe, wir laden mal ein zu einer Begehung. Das war gerade kürzlich wieder der Fall, um auch mal auf Missstände aufmerksam zu machen. Also wir suchen da alle Gruppen, Parteien, Verwaltungen, die wir können und wo wir dann auch versuchen, Einfluss zu nehmen.
Mhm. Christian, ihr habt dieses Mediationsverfahren gehabt, ne? Das sind ja schon bis 2035 Strom und Fernwärme komplett aus Erneuerbaren. So Verhandlungen mit der Stadt und der Rheinenergie, ich finde das sehr konkret. Und ich glaube, das sind aber auch sicherlich sehr harte Verhandlungen gewesen, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Wie ist so deine Motivationslage da gewesen, beziehungsweise immer noch, so an so einem Riesenprojekt, wenn ich mir das wie so einen Berg vorstelle, dran zu bleiben, das anzupacken und auch die Nerven zu behalten?
Ja, also wir fangen mal von vorne
gerne
an. Genau. Also als die Klimawende Köln sich 2019 gegründet hat, damals kam das Buch raus, Klimawende von unten. Das haben wir uns durchgelesen. Da geht es dann darum, mit dem Mittel des Bürgerbegehrens Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und dann haben wir geguckt, wo ist das größte Packende in Köln? Und das war dann mit der Rheinenergie, die ja ein städtisches Unternehmen ist, hattest du gesagt, zu 80%. Die sind verantwortlich für 20% circa der Kölner CO2-Emissionen. Mhm. Also ein richtig großes Stück vom Kuchen, was man dann da mit einem Bürgerbegehren quasi direkt abräumen kann. Wir waren dann relativ viele Leute 2019, da war die Klimabewegung auch so richtig auf dem Hoch. Hambacher Wald war gerade positiv ausgegangen und genau, viele Leute wollten was für den Klimaschutz tun und es haben sich dann halt wirklich viele Leute aus unterschiedlichsten Bereichen zusammengefunden. Anwalt von Mehr Demokratie war auch jemand dabei, die dieses Klimawende von unten Buch mit auch rausgegeben haben, die uns unterstützt haben. Grafikdesigner und ja, also ein sehr breites Spektrum also von Menschen.
Alle Leute, die man so braucht für so eine große Aktion.
Genau, und je mehr Personen da sind, umso besser ist das und so kann dann jeder sich ein Stück weit mit seinen Stärken einbringen. Ich selbst bin Maschinenbauingenieur und habe mich dann halt in der Expertisegruppe eingebracht, um dann, dass die ganze Sache auch Hand und Fuß hat.
Mhm. Genau. Und dann habt ihr die Unterschriften gesammelt, ihr wart erfolgreich mit dem BürgerInnenbegehren und der Rat der Stadt hat dann Ende 2021 beschlossen, das wird jetzt so umgesetzt. Aber das ist erstmal nur der Beschluss gewesen.
Ne? Ja, also vielleicht nochmal so ein bisschen ein Bürgerbegehren. Da muss man eine Frage formulieren,
die man mit Ja oder Nein
beantworten kann. Das war dann ein relativ langer Prozess, bis wir diese juristisch hieb- und stichfeste Frage formuliert hatten. Dann muss man die Unterschriften sammeln. Man braucht in Köln knapp 25.000. Wir haben dann 30.000 gesammelt, weil immer ein paar ungültig sind, nicht leserlich oder manche doppelt unterschrieben haben oder auch Leute außerhalb Kölns unterschrieben haben. Wir haben die dann so peu à peu eingereicht, haben dann aber nicht alle eingereicht. Also kurz bevor das Quorum erreicht war, haben wir dann aufgehört einzureichen und sind dann unter Vermittlung der Grünen mit der Rheinenergie in dieses Mediationsverfahren gegangen, was du sagtest. Einfach aus dem Grunde, wir haben halt auch mit der Politik gesprochen, so wie ihr ja auch mit den unterschiedlichen Parteien und haben gefragt, wie denn die Bereitschaft ist, dem zuzustimmen oder das abzulehnen. Weil wenn man das Quorum erreicht hat, geht es dann halt an den Rat und der Rat entscheidet dann letztendlich darüber, jo, das ist super, was ihr davor habt oder nein. Und die Parteien haben doch mehrheitlich eher dagegen tendiert, weil sie meinten, das wäre schwer umzusetzen. Und dann kam halt unter Vermittlung der Grünen diese Mediation zugange. Die haben wir dann geführt. Das waren wirklich harte Verhandlungen. Es stand auch sehr auf der Kippe, ob das zustande kommt. Es hat dann funktioniert, leider nicht mit 2030, sondern mit 2035. Dafür dann halt nicht nur Strom, sondern Strom und Fernwärme, also eigentlich die komplette Rheinenergie, 5 Jahre länger. Und Mediationsergebnis zwischen einer Bürgerinitiative und dem Energieversorger selber ist jetzt rechtlich noch nicht unbedingt bindend. Mhm. Und deshalb musste dann am Ende der Rat das beschließen, damit es dann auch tatsächlich rechtssicher ist.
Und ich habe jetzt gesagt, das ist so ein Mammutprojekt. Ich finde das nach wie vor. Aber dafür, wie lange manchmal so Dinge dauern, von wir wollen da was verändern, bis zu wir haben ein Ergebnis und einen Ratsbeschluss, ist ja relativ zügig. Von 2019 bis Ende 2021 ist für so kommunalpolitische Verhältnisse meiner Erfahrung nach recht schnell.
Ja.
Nochmal zurück zu der Frage, das war ja nicht abzusehen, dass das unbedingt so schnell geht. Was ist für dich die Motivation, so ein Riesending anzupacken?
Also eigentlich wollten wir es noch schneller haben. Wir hatten ursprünglich überlegt, es zur Kommunalwahl zu machen. Die war Ende
2020 im September.
20, genau. Dann haben wir dann halt überlegt, also es ist immer gut, ein Bürgerbegehren, beziehungsweise wenn es dann abgelehnt wird, kommt danach der Entscheid. Das ist jetzt alles sehr bürokratisch, was ich hier erzähle. Das dann parallel zu einer Wahl zu machen, damit man dann auch entsprechend genug Wahlbeteiligung hat. Und wir haben dann gemerkt, das zieht sich doch. Diese ganzen Prozesse, wir mussten eine Kostenschätzung abwarten von der Stadt. Das hat ein halbes Jahr lang gedauert. Das Unterschriftensammeln ging dann doch in Corona-Zeiten relativ schwierig, aber wir haben es trotzdem gut geschafft. Wir hatten auch viele motivierte Unterschriftensammler. Und ich glaube, wenn man am Anfang gewusst hätte, dass es 1,5 oder 2 Jahre dauert, hätten wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, nicht so viele Leute motivieren können, mitzumachen. Aber genau, wir sind dann einfach dran geblieben. Es gab immer wieder was zu tun. Und ich weiß nicht, so macht man halt einen Schritt nach dem anderen.
Wie ist das bei euch, Julia? Wer ist so im Boot?
Ja, wir sind ein loser Zusammenschluss. Manche sind enger da, manche phasenweise, wie es gerade so passt. Ich würde mal sagen, zum harten Kern gehören so 10 Leute, 15 und dann noch ein Haufen Sympathisanten, kann man so sagen. das ist auch immer wieder die Frage, wie viel Zeit hat man dafür? Es muss allen weiter Spaß machen, denn es ist alles ehrenamtlich, man bekommt da nichts für. Und wir sind dann so ein bisschen auch manchmal so eine Art Plattform. Also jeder hat auch so ein bisschen sein Steckenpferd-Thema und legt dann einen Schwerpunkt drauf. Die anderen unterstützen da mal oder sagen, hier, wie wäre es damit? Und so kriegt man es aber doch hin, dadurch, dass jeder so sein Lieblingsthema bearbeitet, dass wir doch als erstaunlich schlagkräftig manchmal wahrgenommen werden. Also das ist ganz schön. Dann haben wir eben die Webseite. Eine kann gut Social Media und Aktivismus. Ich bin mehr so die, die schreibt. Eine ist mehr so der Kopf des Ganzen oder so, kann man sagen. Und so ergänzt sich das eigentlich ganz wunderbar.
Du hast gerade gesagt, dann habt ihr zwischendurch, werdet ihr als erfolgreich wahrgenommen. Ihr hattet ja auch gerade sozusagen so einen kleinen Zwischenerfolg, das jetzt Mitte Mai im Rat nochmal neu besprochen wird, dass auf einem Teil der Brachfläche im Süden des Geländes von den Hallen Kalk, was ja jetzt alles neu verteilt wird, sage ich mal, in Anführungszeichen, dass nochmal vor den Rat muss, dass da vielleicht doch keine Parkplätze und Büros gebaut werden. Ne?
Ja, es ist so, in Kalk, das ist weitgehend zubebaut und zubetoniert, aber es gibt tatsächlich noch 2 nennenswerte Flächen, die nur interimsmäßig bebaut sind oder auch ganz brach sind, die im städtischen Eigentum sind. Und tatsächlich, die Stadt kennt eigentlich alle Daten zu Kalk, es gibt den Lebenslagenbericht, es gibt Klimaprognosen, alle Tatsachen liegen vor, die eigentlich darauf hindeuten, wir müssen jetzt das bisschen Freifläche, was wir haben, noch grün gestalten. Trotzdem will die Stadt ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, also jetzt in dem konkreten Fall, die Grundstücke halt wieder bebauen. Mit einem Parkhaus ist jetzt tatsächlich das, was ansteht, weil wir ja Stellplätze so viele angeblich bräuchten und weiteren Büros für Kalk. Und das war jetzt ein Erfolg ganz kürzlich gerade, dass wir geschafft haben, die Entscheidung über den Verkauf, der eigentlich gar nicht öffentlich war, wir haben davon aber Wind bekommen, erstmal gestoppt wird. Der Rat hat Beratungsbedarf hat jetzt Beratungsbedarf gehabt. Und wir hoffen natürlich, dass wir das nochmal drehen können, dass da die Stadt nochmal in sich geht und guckt, ist das jetzt wirklich das, was wir hier im Gebiet von Kalk Süd brauchen? Nochmal Stellplätze und Büros. Wir hatten dafür jetzt eine Begehung mit Politikern des Rates und der Bezirksvertretung. Dabei war auch ein Investor vor Ort, um dessen Stellplatznachweise es da konkret gehen soll. Wir hatten auch Stadtraum 5 und 4 dabei, die auch so ein bisschen aus Wohnungssicht da noch ein bisschen Input geben konnten. Einen Experten, den Tom Brandt, der in seiner Masterarbeit zum Thema Umweltungerechtigkeit in Kalk geforscht hat. Und so konnten wir eigentlich ein ganz gutes Bild davon vermitteln, dass das Quatsch ist, was jetzt geplant ist. Und jetzt hoffen wir, dass das noch Früchte trägt.
Wir zeichnen diesen Podcast vor dem 16.05. auf. Vielleicht ist also schon eine Entscheidung gefallen, wenn ihr das hören könnt. Ich würde gerne noch mal einen kurzen Rückbezug machen. Du hast eben noch mal gesagt, der Stadt liegen die Daten vor und es ist eigentlich klar, dass Handlungsbedarf ist. Es ist ja nicht nur so, dass wenn man sich jetzt im Stadtteil mit Kleinkindern bewegt oder so einfach gerne in seinem Stadtteil aufhält und dann sagt, ah ja, hier ist irgendwie zu wenig Grün, es wäre schön, wenn wir auch mal in den Park gehen könnten, sondern, und hier darum geht es ja in dieser Folge, das hat auch konkret was mit Klimaschutz zu tun. Ja, nämlich auf Temperaturanstieg, Sickerflächen.
Richtig. Gesundheit letztlich. Also wenn es zu heiß wird, dann ist das auch gesundheitsschädigend. Auch Luftverschmutzung wird bekämpft durch mehr Grün. Jede Menge Dinge. Also, und da muss ich jetzt ein paar Zahlen zu Kalk loswerden.
Bitte.
Also Kalk hat mit 8 Quadratmeter pro Einwohner in den geringsten Grün- und Freiflächenanteil im ganz Köln. Der Durchschnitt liegt bei 45 Quadratmeter. Also da wird schon ein Unterschied deutlich. Wir haben auch, das jetzt ein bisschen auf Kinder bezogen, den höchsten Fehlbedarf an Spielplätzen in Kalk.
Was ist denn ein Fehlbedarf an Spielplätzen?
Ja, so sagt das ist Beamter.
Das ist Beamter, genau. Aber deswegen frage ich, was ist das?
Also bezogen auf die Kinder in Kalk gibt es in Kalk die wenigsten Spielplätze im Vergleich. Also ein Kind in Nippes, Lindenthal, sonst wo hat mehr Platz zum Spielen und sich aufhalten. Gleichzeitig haben wir aber in Kalk eine doppelt so hohe Quote an Übergewicht bei Kindern. Wir haben eine doppelt so hohe Quote an Hauptschulempfehlungen bei Kindern. Der Lebenslagenbericht der Stadt Köln weist nach, dass wir mehrfach belastete Bevölkerung in Kalk haben. Und eine Empfehlung aus dem Lebenslagenbericht der Stadt Köln ist, es sollten gesunde Freizeitangebote für Kinder geschaffen werden.
Aha.
Und dann kommt halt für Kalk erschwerend hinzu, es ist ein armer Stadtteil und politisch unterrepräsentiert.
Weil ja auch in Kalk viele Menschen wohnen, die gar nicht wahlberechtigt sind.
Zum Beispiel. Ne? Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir auch immer wieder unser Augenmerk richten wollen. Die Stadtplanung, die berücksichtigt das nicht. Also wir haben wenig politisches Mobilisierungspotenzial. Die Leute haben Angst vor Demos, wenn da was mit Polizei ist. Viele trauen sich nicht auf die Straße und möchten sich nicht da unbequem darstellen. Und eigentlich sind auch diese Daten der Stadt bekannt. Und trotzdem wird gesagt, okay, wir nehmen da keine Rücksicht drauf. Wer sich nicht meldet, ist selber schuld. Den Eindruck kann man ein bisschen gewinnen, wenn man sich die Stadtplanung, die aktuelle, anschaut. Und das hat auch ein bisschen was zu tun mit Umweltungerechtigkeit und für meinen auch mit Umweltrassismus.
Rassismus ist ein hartes Wort.
Ja, das stimmt. Aber es gibt so eine Studie von der Heinrich-Böll-Stiftung, die beleuchtet das so ein bisschen. Also ich musste mich da selbst auch erstmal ein bisschen, muss ich sagen, mit anfreunden. Ich bin nicht von Rassismus betroffen. Insofern ist das für mich schwierig, dass ich kann es nicht aus eigener Anschauung sagen. Aber ich habe mir diese Studie auch mal angeguckt und das ist so eine Entwicklung, die aus den USA viel hervorkommt, dass eben bei einer Stadtentwicklung es häufig so ist, dass dann doch Umweltgüter und Umweltbelastungen ungleich verteilt sind und da eine auffällig große Schnittmenge ist zu migrantischem Anteil einer Bevölkerung oder nicht migrantisch politische Mitbestimmung.
Und häufig ja auch noch eine dritte Überschneidung mit wirtschaftlicher Benachteiligung.
Auf jeden Fall, genau.
Und alles das findet in Kalk eben statt.
Genau, und diese rassistischen Effekte, davon spricht zum Beispiel diese Studie, die werden eben auch mit dem Begriff Umweltrassismus bezeichnet.
Ich würde gerne nochmal den Bogen zu BürgerInneninitiativen schlagen, weil das eben auch so ein Thema ist. Wer engagiert sich denn überhaupt in BürgerInneninitiativen? Ja, ja. Und ihr seid jetzt beide von BIs, kürze ich es jetzt mal im Laufe der Sendung weiterhin ab. Würdet ihr sagen, das ist ein gutes Instrument, um in Köln Veränderungen zur Klimagerechtigkeit und zum Klimaschutz zu erreichen?
Ich würde sagen, ja.
Weil?
Weil man mit relativ wenig Aufwand viel erreichen kann. Also wir waren, weiß nicht, du hast jetzt gesagt, ihr wart, weiß nicht, 15 Leute ungefähr, harter Kern. Wir waren ein paar mehr, aber weiß ich nicht, auch 15, 20 vielleicht harter Kern und dann nochmal so 20 drumherum, also 40 Leute. Und damit haben wir doch relativ viel bewegt. Ne? Und das ist, glaube ich, auf anderem Wege deutlich schwieriger. Also wenn man jetzt so den normalen politischen Weg geht und
also normal politisch
wegen, und ja, dann Mandatsträger wird und so dann Einfluss nimmt, genau.
Das würde ich sagen. Ich würde dir zustimmen. Man ist doch manchmal erstaunlich schlagkräftig und das ist gut. Ich würde sagen, es ist ein notwendiger Bestandteil von vielem. Also ich habe auch schon die Rückmeldung aus der Politik gehört, ach, könnte ich nicht noch mal eine Demo dazu machen? Dann hätten wir auch das Gewicht mehr, das auch in die politischen Prozesse reinzubringen. Also ist, manchmal ist es auch so Hand in Hand und alle Teile sind da wichtig. Und da in diesem Ensemble nehmen diese Bürgerinitiativen auch nach meiner Wahrnehmung auch eine ganz wichtige Platz ein.
Und die haben ja eben auch den Vorteil, man muss nicht wahlberechtigt sein in Köln, ja, um Teil einer BürgerInneninitiative zu sein.
Ja.
Und es gibt ja quasi ein Mittel, was noch etwas niederschwelliger ist, als eine BI zu gründen, nämlich als Einzelperson eine BürgerInnen-Eingabe zu machen.
Ja.
Und das ist ja, das kann jeder. Ne?
Genau, genau. Da kann ich formulieren, ich möchte gerne, dass, weiß ich nicht, da eine Fläche entsiegelt wird oder eine Straße zugepollert wird oder ja, weiß ich nicht, alles, was einem einfällt. Und das reicht man dann beim Ausschuss für
Anregungen
und Beschwerden, Dankeschön, ein, so genau. Und da hat man dann anschließend auch entsprechend das Recht, das vorzutragen. Und dann kommt das entweder in die Bezirksvertretung, wo das dann halt entsprechend in welcher Bezirksvertretung das Thema aufschlägt. Und genau, man hat dann wirklich Möglichkeiten, da dann Einfluss zu nehmen. Ob es dann am Ende umgesetzt wird, da muss man dann am Ball bleiben.
Und ich wollte dich jetzt quasi noch fragen, wie es sozusagen bisher weitergegangen ist und dann auch dich fragen, wie es jetzt weitergeht mit Klimawende Köln. Denn es gibt jetzt diesen Ratsbeschluss von Ende 2021 und die Deadline ist 2035. Was muss denn jetzt passieren? Beziehungsweise wie läuft es denn? Ihr begleitet das ja wahrscheinlich weiter.
Genau. Also erstmal ist im Mediationsergebnis festgehalten, dass wir zweimal im Jahr im Austausch sind, sowohl mit der Rheinenergie wie auch mit der Stadtverwaltung, um zu gucken, dass entsprechend umgesetzt wird. Wir stellen dann auch Fragen bzw. schlagen Themen vor, bzw. die Rheinenergie schlägt auch Themen vor. Wir sagen dann, nee, wir wollen es aber lieber in die und die Richtung. Ein Ratsbeschluss ist was wert, aber ein Beschluss ist halt noch nicht umgesetzt und das ist wie bei vielen Dingen, man muss dranbleiben, dass auch entsprechend umgesetzt wird.
Bist du optimistisch?
Wenn man dranbleibt, optimistisch, ja.
Glaubst du, es wird bis 35?
Ja, also Köln bis 2035 klimaneutral zu kriegen, wird schwierig.
Und die Rheinenergie?
Wird auch schwierig, aber dadurch, da auf Bundesebene beschlossen worden ist, dass bis 2030 80% erneuerbarer Strom produziert werden soll, ist es eigentlich dann auch für die Rheinenergie das Ziel. Und bis 2035 soll es dann 100% sein. Das wird auf Bundesebene schwierig sein und das wird auf kommunaler Ebene ebenso schwierig sein. Aber eigentlich sind die Weichen jetzt in den letzten, weiß ich nicht, Monaten im letzten Jahr in eine gute Richtung gestellt worden. Von daher müsste es eigentlich klappen. Aber am Ende müssen wir...
Du bist ein bisschen verhalten, ne?
Ja. Es liegt daran, macht die Bevölkerung mit. Das wird man nicht schaffen, ohne dass die Hauseigentümer sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen. Gibt es weiterhin Widerstand gegen Windkraft? Die Rheinenergie hat vor einem Monat ungefähr in Chorweiler eine Veranstaltung gemacht, weil sie da einen ersten Kölner Windpark aufstellen will. Und wir waren natürlich da und es war erstaunlich wenig Widerstand zu spüren. Das war irgendwie anders angekündigt worden, beziehungsweise hatte man so andere Meinungen schon gehört, aber eigentlich so vor Ort war doch viel Zustimmung zu hören. Auch von irgendwelchen Bürgervereinen, die da vor Ort waren und gesagt haben, prinzipiell wären sie ja schon dafür. Sie wollten nur, dass dann auch was in Chorweiler ankommt von dem, was da erwirtschaftet wird.
Was ja durchaus legitim ist, würde
ja,
ich mal
genau,
sagen.
Genau.
Julia, was ist bei euch so das Nächste, was ansteht?
Oh, da gibt es immer wieder Themen. Es sind viele kleine Baustellen, die da immer weiter anstehen. Ein Dauerthema ist auch noch das andere städtische Grundstück an der Hallenkalk, an der Neuerburgstraße, wo wir auch für eine große Grünfläche eintreten. Und jüngst haben wir jetzt auch Unterstützung bekommen, prominent durch den BUND, der sich da auch für stark macht. Das ist ganz, ganz toll. Die Probleme sind mannigfaltig bei uns. Kleine grüne Wegeverbindung, die Stadt einfach verkaufen will, weil dort zu viel Drogenkonsum stattfindet. Und das ist dann die einfachste Lösung, einfach privatisieren diese Wege. So Dinge gibt es immer wieder, die versucht werden. Und dann gucken wir immer, dass wir dagegen halten können und gute andere Ideen einbringen können.
Wenn du über eine Klimaschutzmaßnahme entscheiden dürftest für Köln und die wird sofort ohne Wenn und Aber umgesetzt.
Für ganz Köln?
Es darf auch für Kalk sein, ist okay. Es darf auch für Kalk sein. Du also, für Kalk, Christian, für Köln, komm.
Okay. Ja, was ich mir wünsche, ja, wenn ich es auf eine Sache begrenzen müsste für Kalk, dann ist es schon unser eigentlich auch größtes Projekt, dass diese etwa 1 Hektar große Brachfläche an der Neuerburgstraße in den Hallenkalk nicht auch noch mit einem bis zu 8-stöckigen Wohn- und Geschäftsriegel zugebaut wird zu einem großen Teil, sondern dass das die grüne Lunge Kalks wird, ein Naturerfahrungsraum, wo sich Kinder und alle anderen erholen können, wo Frischluft für Kalk generiert wird, wo einfach ein kleiner Central Park für Kalk käme. Das hat der Stadtteil absolut nötig und auch verdient.
Das klingt schön. Was ein Naturerfahrungsraum ist, dazu packen wir auch nochmal einen Link in die Shownotes. Christian, jetzt für ganz Köln mal einmal nochmal der große Wurf von dir bitte. Eine Klimaschutzmaßnahme.
Der große Wunsch. Also es gibt jetzt aktuell eine Studie, wie Köln bis 2035 klimaneutral werden soll. Da arbeitet die Stadtverwaltung gerade an konkreten Maßnahmen, wie das dann auch umgesetzt werden soll. Da würde ich mir wünschen, dass dem zugestimmt wird, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Und ansonsten, das größte Potenzial an erneuerbaren Energien ist in Köln die Photovoltaik auf Dachflächen. Das sind versiegelte Flächen, die liegen im Moment brach. Also ich würde mir wünschen, dass bis 2030, also nicht bis 35, sondern bis 2030, jeder Immobilienbesitzer dafür sorgt, dass auf seinem Dach eine Photovoltaikanlage ist. Und mit Immobilienbesitzer meine ich jetzt nicht nur den kleinen Hausbesitzer, Einfamilienhausbesitzer oder Mehrfamilienhausbesitzer, sondern die ganzen Gewerbeimmobilien, vor allem auch die Industriehallen mit den großen Flächen obendrauf. Und ich finde, bis 2030, das sind noch 7 Jahre, in 7 Jahren eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu kriegen, das müsste eigentlich jeder schaffen.
Und Christian, von dir würde ich gerne mal mir noch einen Tipp abholen. Wie habt ihr es denn geschafft, 30.000 Unterschriften zu sammeln?
Während der Corona-Zeit.
Genau.
Unterschiedlichste Dinge haben wir da gemacht. Also wir haben uns von der Radkom beraten lassen, die ja ein Bürgerbegehren...
Volksinitiative, Entschuldigung. Mensch, ich habe diese Unterschriften mitgesammelt, ich muss das wissen. Volksinitiative, Aufbruch, Fahrrad.
Ja, genau. Die haben uns beraten und haben halt uns auch Mut zugesprochen, einfach unterschiedlichste Kanäle zu nutzen. Also wir sind durch Wohnsiedlungen gegangen und haben da so unsere Unterschriftenzettel mit so einer Anleitung, was zu tun ist, in die Briefkästen eingeworfen. Davon hatten wir relativ gute Rückläufer. Wir waren in der Stadtrevue mit unserem Unterschriftenzettel drin. Und ansonsten sind wir halt viel durch die Stadt gegangen und haben an mehr oder wenig guten Orten Unterschriften gesammelt.
Genau. Und ihr hattet auch im Einzelhandel die Listen liegen zum Teil, ne? Und in Cafés, also genau, solange das halt möglich war,
genau,
ne, während Corona.
Genau. Also wir haben möglichst viel versucht, wobei am besten natürlich die direkte Ansprache funktioniert.
Ja, klasse. Ja.
Aber die kostet eben auch sehr viel Zeit, ne? Also da brauchst du halt Power von Leuten, die sich dann auch immer auf die Straße stellen.
Ja, aber es macht auch Spaß. Ja. Also tatsächlich das Unterschriftensammeln, da waren die meisten Leute dabei, weil einfach man konkret was tun kann und das macht ja Spaß, also auch Leute anzusprechen. Man kommt irgendwie mit fremden Leuten ins Gespräch und also ich mache sowas gerne, viele andere auch.
Toll, danke.
Kann ich nur bestätigen. Es gibt auf jeden Fall genug Leute in Köln, die Bescheid wissen. Und deswegen ist es auch immer gut, sich so ein bisschen zu vernetzen. Das versuchen wir ja auch mit diesem Podcast ein bisschen zu gucken, wer kennt denn wen und kann noch mal so ein paar Tipps geben. Das ist auch in den anderen Folgen zum Teil so. Also wer die noch nicht gehört hat, kann das gerne noch mal tun. Da versuchen wir auch immer so ein paar Tipps zu geben, wie wir als BürgerInnen denn Dinge erreichen können und dann das Wissen mit allen zu teilen. Das war's für diese Folge, das gute Leben in den Fädeln, Podcast der Agora Köln, diesmal zum Thema Klimaschutz in der Nachbarschaft. Danke an meine Gäste, Julia Elixmann von Mehr Grün in Kalk.
Sehr gerne.
Und Christian Althoff von der Klimawende Köln.
Gerne.
Danke ans Team der Agora und an die Stadtbibliothek Köln, in deren Social Media Studio dürfen wir nämlich aufzeichnen. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Das gute Leben in den Fädeln der Agora Köln mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Umwelt und Entwicklung und des Umweltamtes der Stadt Köln. Die Agora ist ein Verein, der sich vielfältig einsetzt für Stadtgestaltung, für Dinge wie Nachhaltigkeit und ein neues Miteinander in den Fädeln. Auf agoraköln.de und auf Social Media findet ihr Infos und Veranstaltungen. Das steht auch nochmal in den Shownotes, genauso wie die Links zu den BürgerInneninitiativen meiner Gäste. Die Musik für den Podcast stammt von Julian Bossert. Die Gesamtproduktion ist von mir, Charlotte Grieser. Tschüss.